Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Passend zur Winterolympiade geht es bei uns heute um einen Sportroman, in dem sich zwei Eishockeyspieler ineinander verlieben. Heated Rivalry heißt dieser Bestseller, der jetzt auch als Serie zu sehen ist. Und was daran sogar den New Yorker Bürgermeister begeistert, das wollen wir gleich herausfinden. Wenn prominente Spitzenpolitiker wie Barack Obama ihre Lesetipps veröffentlichen, dann gibt das den betreffenden Büchern meistens einen flotten Schubs auf die Bestsellerlisten. Und so ist das auch mit dem Roman Heated Rivalry, der die schwule Liebesgeschichte zwischen zwei rivalisierenden Eishockeyspielern erzählt. Die Geschichte ist zurzeit als Fernsehserie auch ein weltweiter Hit. Wir haben darüber auch schon mal in der Lesart hier gesprochen. Aber sah in New Yorks neuer Bürgermeister Soran Mamdani hat gerade erst seit den Bürgern seiner Stadt empfohlen, im Schneesturm lieber zu Hause zu bleiben und eben Heated Rivalry zu lesen. Und meine Kollegin Lynn Ruschka, die hat diese Anregung offenbar aufgenommen und ist jetzt mit frischen Fernseh- und Leseeindrücken bei mir im Studio. Hallo Lynn.
Hi.
Hol mich mal ab, wie groß ist dieser Hype um Heated Rivalry tatsächlich?
Ja, also die Messwerte sind ja immer schwierig einzuschätzen. Ich würde sagen, also kommerziell, fangen wir mal kommerziell an, ist der Erfolg so groß, dass die beiden Schauspieler, die beiden schwulen Eishockeyspieler spielen, über Nacht berühmt geworden sind. Und jetzt zum Beispiel bei den Golden Globes, wo ja wirklich sich die A-Promis nur so tummeln, die meist besprochenen Stars waren. Also danach, die Outfits wurden gerepostet und die waren wirklich überall. Prestigemäßig ist ja auch immer noch mal eine andere Frage, aber zum Beispiel die TV-Serie, jetzt die Folge 5, ist die bestbewerteste Folge auf der Filmdatenbank IMDb, also kommt auch quasi so ganz gut an. Und jetzt der kulturelle Einfluss ist natürlich immer schwieriger zu greifen bei so einem Hype. Es ist jetzt so, dass sich Eishockeyspieler outen deswegen, also ein argentinischer Hockeyspieler hat gesagt, dass genauso wie in der Serie eigentlich seine Beziehung zu einem niederländischen Politiker abgelaufen ist. Und es gibt auch Berichte jetzt aus Russland, dass da eben die queere Community eigentlich illegal diese Serie guckt und sich davon quasi ja positiv beeinflussen lässt und das einfach, ja, das ist der Hype.
Also schon offenbar ein Riesenhype. Seit 3 Tagen ist die Serie auch in Deutschland zu sehen. Ich habe jetzt tatsächlich eher Wintersport gemacht und keine Serien geguckt. Kannst du mir mal erklären, worum es da geht?
Ja, also Shane Hollander, es geht um Shane Hollander und Ilya Rosanov. Das sind die beiden besten Eishockeyspieler der amerikanischen Liga. Und man verfolgt die beiden in der Serie und aber eben auch im Buch, wie sie gegeneinander spielen und sich dann auf Hotelzimmern, wenn sie in der gleichen Stadt spielen, heimlich zum Sex treffen. Und genau, das natürlich geheim halten müssen und sich auf dem Handy dann unter anderen, also weiblichen Namen einspeichern, damit das nicht auffliegt und man natürlich auch die ganze Zeit mitfiebert und Angst hat, dass das rauskommt.
Also das ist ja dann eben so eine queere Geschichte unter zwei Sportlern, so ungefähr als würde jetzt, sagen wir mal, Lukas Podolski und Philipp Lahm irgendeine Affäre haben.
Ja.
Und kommt das vielleicht auch deshalb so gut an, weil das eben mit solchen männlichen Stereotypen im Sport bricht?
Also klar, es gibt, glaube ich, offensichtlich eine Diskurslücke und ein Sehnen nach queeren Stories. Ich finde diese, dass es eben mit männlichen Stereotypen bricht, ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man die Serie anguckt, die beiden sind wirklich hypermaskulin, also mega durchtrainiert und sehr, sehr männlich. Ich glaube, es erzählt eigentlich eher davon, ne? Also sehr subtil von den Schwierigkeiten eigentlich ein Mann zu sein, aber auch von Rassismus im Hockey, Umgang mit Autismus und die Serie jetzt, ich glaube, der Hype ist auch so groß, weil die einfach gut gemacht ist. Also gute Musik, gute Kameraführung und es ist einfach eine tolle Erfolgsgeschichte. Die beiden jetzt Stars waren noch bis vor 8 Monaten beide Kellner in L.A. und Kanada. Also es ist einfach eine schöne Geschichte auch, dass die beiden jetzt so erfolgreich sind.
Also so eine klassische amerikanische Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär,
genau.
Auch sehr schön. Aber wir wollen ja gar nicht nur über die Serie reden, denn wir machen ja hier eigentlich eine Buchsendung und die Serie basiert ja auf Büchern, oder?
Genau, es gibt 6 Bücher der kanadischen Autorin Rachel Reed. Also es ist eine Buchreihe, die heißt Game Changers. Und es geht eigentlich in jedem Buch um queere Eishockeyspieler, die sich eben unter diesen homophoben Bedingungen dieser Branche zurechtfinden müssen. Und genau, das ist sehr gut zu lesen.
Und hast du rausgefunden, warum sie so ein starkes Interesse an Eishockey hat? Ist sie Eishockey-Fan?
Ja, sie ist einfach Fan. Also hat sich auch inspirieren lassen von einer echten Rivalität zwischen einem russischen Eishockeyspieler Alexander Ovechkin und Sidney Crosby. Da gibt es auch ganz viele tolle Videos jetzt, wie die beiden sich verprügeln zu dem Heated Rivalry Soundtrack. Ich glaube, sie, also das hat sie auch gesagt, sie wollte einfach das Gedankenspiel durchspielen, was man sich ja immer fragt. Also wie kann es eigentlich sein? Es kann eigentlich nicht sein, dass in der gesamten Liga es keine einzige queere Person gibt. Also es gibt in der NHL keine geoutete Person, ne, wie auch in der Bundesliga nicht. Und dann ist natürlich, war jetzt einfach die fiktionale Frage, was machen dann diese Menschen, die ja vielleicht doch queer sind? Wie leben die ihre Sexualität hinter verschlossenen Türen?
Und wie hat sie das aufgearbeitet? Oft sind ja so Vorlagen für Serien jetzt nicht so berauschend. Wie hast du das gelesen?
Also ich habe alle Bücher gelesen und es ist natürlich Genre-Literatur. Ja? Also es sind Liebesgeschichten und ich will jetzt auch nicht so tun, als würde da literarisch ganz neues Terrain aufgemacht. Ich fand es einfach sehr schön und toll, wie diese Queerness geschrieben ist, auch von der Rachel Reed. Ich will das jetzt nicht auf die literarisch gleiche Ebene setzen, aber es steht, so eine schwule Liebesgeschichte steht für mich schon auch immer in der Tradition von zum Beispiel James Baldwin, Giovannis Zimmer. Der hat ja schon in den 50er Jahren erzählt, wie eben die Scham, die über den schwulen Sex auch so eine körperliche Komponente hat. Und dann eben auch, ohne jetzt spoilern zu wollen, also in Giovannis Zimmer und bei Heated Rivalry versuchen dann die beiden auch eigentlich mit einer Frau zusammen zu sein und scheitern da eigentlich dran. Und die Romane sind eigentlich ganz klar, wie gesagt, in ihrer Fassung Romance und biegen dann auch manchmal ab in die Erotik, aber auch eben manchmal in die Richtung James Baldwin. Und das ist für mich von der Palette eigentlich alles, was ich mir von dem Buch wünsche.
Aber ist jetzt auch auf die Gefahr hin, dass das ein bisschen klischeehaft wirkt. Es hat ja eine Frau geschrieben über zwei schwule Männer. Die hätte ja auch jetzt eine lesbische Liebe beschreiben können. Ist denn das Zielpublikum von dieser schwulen Liebesgeschichte im Roman und in der Serie, sind das eher Männer oder Frauen?
Ja, also Rachel Reed schreibt jetzt hier sehr explizit und detailreich Sex zwischen zwei Männern. Das ist für die Verlagswelt ja auch vielleicht einfach ungewöhnlich. Das Zielpublikum sind, glaube ich, Frauen und Männer. Also es ist, die Serie erreicht jetzt genauso schwule Männer oder so die queere Community wie eben heterosexuelle Frauen. Die Herkunft hört sich jetzt vielleicht ungewöhnlich an, aber ist es eigentlich gar nicht, wenn man sich das genauer anguckt, weil die Autorin hat es nicht so richtig zugegeben. Aber der erste Band dieser Game Changers Buchreihe, da gibt's sehr viele Hinweise dafür, dass das eigentlich Fanfiction ist von Superhelden, also Marvel-Superhelden. Und in der Fanfiction-Welt, also wo Geschichten eben einfach weiterentwickelt werden und gratis im Internet gepostet werden, da schreiben auch ein Großteil der Frauen, veröffentlichen eigentlich immer Fanfiction, aber 70% der Geschichten sind immer zwischen zwei Männern. Also schwule Geschichten sind da einfach höher im Kurs. Da gibt es natürlich Erklärungsansätze, warum jetzt nicht lesbische Geschichten höher im Kurs sind oder eben heterosexuelle Geschichten. Eine wäre, also die finde ich schon nachvollziehbar, dass natürlich jetzt aus der Perspektive von einer heterosexuellen Frau sich zwei Männer zu fantasieren und sich selbst eigentlich ein bisschen aus der Gleichung zu nehmen, auch einen Vorteil hat, weil man eben dann die Möglichkeit zum Beispiel, die ja schon in heterosexuellen Beziehungen immer besteht, dass es zu sexueller Gewalt kommt oder zu Misogynie oder eben beim Sex ist auch quasi ein Male Gaze, also einen männlichen Blick auf den weiblichen Körper gibt, die wird eigentlich rausgenommen und so ist es eigentlich viel einfacher, nicht in so Stereotypen zu denken und dann natürlich auch nebenher noch Männlichkeitsstereotype zu brechen. Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so passiert, aber ich glaube, das ist schon ein Grund, warum auch bei Fanfiction und jetzt auch Rachel Reed sich das so überlegt hat.
Aber wenn du sagst, der Hintergrund ist quasi Fanfiction, was passiert denn da jetzt in dieser Fanfiction-Community?
Ja, die ist natürlich jetzt hochbegeistert. Also Shane und Ilya als Paar haben es jetzt schon in die 20 meistveröffentlichten Geschichten im letzten Jahr geschafft, obwohl ja die Serie erst im November rausgekommen ist in den USA. Seitdem sind über 5000 neue Geschichten veröffentlicht worden auf der Plattform AO3. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, um sich eben mal anzugucken, wie schnell das dann geht, dass sich in so einer Fan-Community aus dem Nichts eigentlich so ein Eigenleben entwickelt. Und zum Beispiel jetzt, dass Shane in dieser Fan-Community wird der immer schwanger von Ilya. Also da werden dann nochmal ganz viel subversivere Erzählungen ausprobiert, als jetzt eben dagegen wirkt dann das, was Rachel Reed schreibt, eigentlich handzahm.
Und aber diese eigentliche Buchreihe, ist die schon abgeschlossen und wird die komplett verfilmt?
Also Rachel Reed sitzt jetzt gerade am dritten Buch über Shane und Ilya, also das insgesamt siebte Buch dann in der Game Changers Serie. Wer jetzt schon wissen will, wer jetzt die Staffel 1 schon geguckt hat, wie es dann in Staffel 2 weitergehen wird, kann The Long Game lesen. Und alle anderen Charaktere aus den anderen Büchern werden, glaube ich, auch in der Serie vorkommen, die jetzt ja auch weitergeführt wird. Die gesamte Buchreihe ist jetzt durch die Serie auch wirklich zum Bestseller geworden, in Australien zum Beispiel auch ausverkauft. Hier in Deutschland gibt es natürlich jetzt auch einen großen Anstieg. Bisher ist aber nur das erste Buch überhaupt auf Deutsch als gebundene Ausgabe erschienen, und zwar in dem Second Chances Verlag, also einem Verlag, der eigentlich abgesetzte Bücher nochmal eine zweite Chance gibt. Und das Rennen um die deutsche Fassung der ganzen anderen Bücher der Reihe wird jetzt gerade hinter den Kulissen entschieden, und ich freue mich natürlich, wenn das dann auch rauskommt. Man kann aber auch wirklich die englischen Bücher auch mit einem Schulenglischkenntnissen ganz gut lesen.
Also ein echter Tipp von Lynn Ruschka, Heated Rivalry. Rachel Reed hat die Bücher geschrieben. Der erste Band ist im kleinen Thüringer Verlag Second Chances erschienen. Weitere Bände folgen dann wahrscheinlich woanders, wo mehr Geld fließt. Und die TV-Serie, die läuft bei HBO Max. Wir bleiben noch beim Sport, denn unser Hörbuchtipp, der führt in die Skater-Szene. Dort hat die Schweizer Schriftstellerin Eva Rottmann ihren Coming-of-Age-Roman Kurz vor dem Rand angesiedelt. Darin geht es um Freundschaft, um die erste große Liebe, die Suche nach der eigenen Identität und natürlich auch um Skateboardfahren. Vor 2 Jahren hat Eva Rottmann dafür den Deutschen Jugendliteraturpreis bekommen, und Georg Gruber hat sich die Hörbuchfassung für uns angehört.
Ganz egal, wie der Tag war, sobald ich auf dem Brett stehe, lasse ich ihn einfach hinter mir. Es ist unmöglich, beim Skaten über etwas nachzudenken. Das Denken rutscht woanders hin, in den Körper, in die Bewegung. Der Kopf wird leer und friedlich wie eine Wüste in ihren besten Zeiten.
Ari steht im Mittelpunkt dieser Geschichte. Die 17-Jährige erzählt in Tagebuchform aus ihrem Leben. Ari ist eigenwillig, unangepasst und impulsiv. Sie lebt bei ihrem Vater und macht eine Lehre in einem Malereibetrieb. Die Eltern haben sich schon früh getrennt. Ihr Vater ist für Ari die wichtigste Bezugsperson. Von ihm hat sie auch zum 9. Geburtstag ihr erstes Skateboard geschenkt bekommen.
Erst als ich anfing zu skaten, fing mein richtiges Leben an.
Jede freie Minute verbringt die junge Frau auf der Skateanlage im Park, meist zusammen mit Yasin, Teddy und Lou. Und dann betritt Tom die Szenerie, der alle bis auf Ari in seinen Bann schlägt, wegen seiner lässigen Ausstrahlung und weil er so besonders gut skaten kann.
So ein Angeber, sagte ich. Wenn einer so skaten kann, kann er von mir aus so viel angeben, wie er will, sagte Teddy, der neben mir saß. Von mir aus nicht, sagte ich. Ja, sagte Teddy, du magst ihn nicht. Wir haben's verstanden. Aber ich finde, du solltest ihm trotzdem ein bisschen Zeit geben. Er wohnt gerade mal 2 Tage hier.
Im Laufe der Geschichte verliebt sich Ari dann doch in Tom, gegen alle inneren Widerstände. Eva Rottmann erzählt in Kurz vor dem Rand sehr einfühlsam von den Gefühlswelten junger Menschen, von der ersten großen Liebe, wie sie einen packt und beuteln kann. Eva Rottmann beleuchtet so auch eine Phase im Leben, in der viele auf der Suche sind nach der eigenen Identität. Zu wem fühlt man sich hingezogen? Zum anderen oder zum eigenen Geschlecht oder zu beiden? Und welche Hypotheken bringt man aus der Familie mit durch Erziehung, Vorbilder, dramatische Ereignisse wie Scheidung oder sogar Selbstmord eines Elternteils, wie bei Tom, dessen Vater sich umgebracht hat?
Tut mir leid, sagte ich. Was? Fragte Tom. Dass es dir nicht so gut geht, sagte ich, und dass ich gefragt habe, geht mich ja nichts an. Ich stieß mich von der Wand ab und wollte aus dem Zimmer gehen. Es ist einfach noch nicht so lange her, sagte Tom, das mit meinem Vater. Manchmal, keine Ahnung, es ist einfach noch nicht so lange her. Ja, sagte ich, klar, ist bestimmt nicht einfach. Machte Tom, willst du drüber reden oder so? Nee, sagte Tom, passt schon.
Sehr viele Themen werden in diesem Stück verhandelt, und dass das gelingt, liegt auch an der Sprache, die Eva Rottmann dafür findet, an ihrer genauen Zeichnung der verschiedenen Charaktere, an den Dialogen, die wie aus dem echten Leben klingen. Und natürlich auch an der Art, wie die Autorin ihren Text in rund 5,5 Stunden als Sprecherin scheinbar mühelos mit Leben füllt. Sehr direkt, lässig, lakonisch, manchmal schnottrig, je nach Situation. Punktgenau auch der titelgebende Part, als Tom und Ari nachts ins Schwimmbad einsteigen und fast von der Polizei erwischt werden. Kurz vor dem Rand steht dabei auch für das besondere Lebensgefühl dieser Jugend- und Teenagerjahre.
Wir hätten längst von diesem Sprungturm klettern können. Die Polizei schien nicht zurückzukommen. Aber wir blieben einfach liegen. Vielleicht ist das beste Leben kurz vor dem Rand, sagte ich. Nicht zu weit weg, aber auch nicht drüber. Einfach kurz davor.
Du meinst so? Fragte Tom. Er drehte sich auf den Bauch, schob sich in Richtung der Sprungturmkante und sah nach unten ins Becken. Am Abgrund chillen und ab und zu nach unten gucken?
Ja, sagte ich, genau das.
Kurz vor dem Rand von Eva Rottmann, und das Hörbuch zum Roman ist beim Buchfunk Verlag erschienen, gelesen von der Autorin selbst.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Fotografin Isolde Ohlbaum, die hat ja eigentlich alle bedeutenden deutschsprachigen Schriftsteller vor der Kamera gehabt. Und einen hat sie aber über ein halbes Jahrhundert immer wieder porträtiert. Und das ist der Österreicher Peter Handke. Von Fotografien aus den Jahren 1975 bis 2024 sind jetzt in einem Band erschienen. Und Helmut Böttiger hat sich dieses Buch für uns angeschaut. Als erstes habe ich mich gefragt, wieso Isolde Ohlbaum ausgerechnet Peter Handke so lange immer wieder fotografiert hat.
Ja, das liegt am Petrarca-Preis, den der Münchner Verleger Hubert Burda 1975 ins Leben gerufen hat. Und der Petrarca-Preis, der hat sich dann auch gute Schriftsteller ausgesucht. Peter Handke war ein Mittelpunkt und Michael Krüger. Und das ist mittlerweile so eine mythische Sache, weil die sind in die schönsten Gegenden gefahren, überall, wo man eine Verbindung zu Petrarca herstellen kann, Südfrankreich, Italien. Und Peter Handke war immer dabei, und Isolde Ohlbaum als junge Münchner Fotografin hat ihn dann 1975 da kennengelernt, war immer beim Petrarca-Preis dabei und hat von daher eine Verbindung zu ihm geschaffen, dass sie ihn bis jetzt fotografieren konnte, was nur wenige dürfen.
Und wenn Sie jetzt mal nochmal die Augen zumachen und sich dieses Bändchen vor Augen führen, was fällt Ihnen da als erstes für ein, zwei, drei Bilder ein, was besonders einprägsam vielleicht ist?
Ja, Peter Handke war ja schon immer ein Theatraliker, das sollte man nicht unterschätzen. Und es gibt ein Bild, wo er so sein Gesicht in die Hände aufstützt, so voller Schmerz und voller Verzweiflung mit dem Gestus, was soll ich denn bloß hier, ich will eigentlich hier weg. Das ist die eine Seite der Ausdrucksskala. Es gibt aber auch andere, wo er Hermann Lenz umarmt, so in den Arm nimmt, ein älterer Schriftsteller, den er quasi wiederentdeckt hat. Und er hat dann so einen kindlich freudigen Gesichtsausdruck, wenn er diesen alten Hermann Lenz umarmt, wo man merkt, er zeigt seine Freude, aber er weiß genau, dass er diese Freude hier auch inszeniert. Das sind doch ziemlich einprägsame Bilder.
Aber es fängt wahrscheinlich an mit diesem Petrarca-Event 1975. Da war er ja noch relativ jung, Mitte 30, glaube ich, und geht dann wahrscheinlich bis eben fast heute. Also sieht man ihm da auch so richtig beim Älterwerden zu?
Ja, ja, also man sieht im Laufe der Jahre, was da passiert. Und besonders interessant, 1975 war er ja schon weltberühmt in einer Form, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und er war aber immer noch sehr jung. Und diese langen, glatten Haare, dieses auch glatte Gesicht, wo vielleicht sogar noch so ein bisschen so was leicht Fettiges dabei ist, das hat immer noch so was von Jungshaftigkeit. Oder manche haben ihm eine gewisse Mädchenhaftigkeit sogar zugesprochen durch sein äußeres Aussehen. Und das sollte man aber nicht unterschätzen, dass dahinter auch ein Abgrund lauert. Also in diesem Gesicht liegt auch oft eine gewisse Aggressivität, die durch Sanftheit manchmal überspielt wird, aber manchmal auch nicht. Und schön in den ersten Jahren dieser Fotografien, Ende der 70er Jahre, ist auch dieses silbrige Kassengestell, wie man damals sagte, so ein eingefasstes Rechteck, eine Brille, die wirklich nicht sonderlich schön ist, aber auch das hat etwas Programmatisches. Und im Lauf der Jahre wird Handke wirklich immer attraktiver. Das ist interessant, diese Veränderung des Gesichts, wie dann sich so langsam Furchen zeigen. Und das sieht dann aus wie so ein knorriger alter Baum, der so in Würde gealtert ist. Das hätte man in den 70er Jahren nicht vermutet, dass er so sich entwickelt.
Also man sieht da Veränderung, sieht man auch, sage ich mal, von der Perspektive, die Isolde Ohlbaum auf ihn hat, eine Veränderung. Die muss sich ja als Fotografin auch verändert und weiterentwickelt haben.
Ja, also man merkt, dass es da schon ein gewisses Vertrauensverhältnis gibt. Dieser Petrarca-Preis, das sind so die Hauptstrecken. Sie hat ihn natürlich auch woanders fotografiert, aber das war so ein Höhepunkt des Jahres vor diesen Landschaften, die sehr dramatisch, sehr poetisch sind. Und das war ein Preis, der so zwischen Intimität und Öffentlichkeit war. Das war schon ein eingeschworener, kleinerer Kreis. Und da dazuzugehören, war schon auch ein Privileg. Und das merkt man, dass Isolde Ohlbaum-Hanke dann in Situationen fotografiert, wo er sich vergleichsweise frei fühlt, unter Freunden fühlt. Und so eine, sie fängt dann so eine Intimität ein. Und das geht bis in die letzten Fotos. Die sind vom November 2024. Da ist er 82 Jahre alt. Und dieser, das ist schon ein sehr intimer Blick auf diesen Menschen, der so in sich hineinschaut, über seinen Schreibtisch hinwegschaut. Also da sieht man eine Entwicklung, an der Isolde Ohlbaum teilhaben konnte. Und dass sie diese Bilder auch des alten, über 80-Jährigen so intim machen konnte, ist auch schon ein Beweis, dass sie da ein Verhältnis aufgebaut hat.
Und sieht man eigentlich auch was vom Umfeld? Also die Landschaften haben Sie ja schon so angesprochen, diese tollen Orte, an denen die sich getroffen haben. Ist das auch so ein bisschen ein Stück Zeitgeschichte über 50 Jahre oder Literaturgeschichte?
Literaturgeschichte ist es auf jeden Fall. Dieser Petrarca-Preis, das ging 20 Jahre bis 1995. Und das war wahrscheinlich die beste Zeit, die der deutsche Literaturbetrieb jemals hatte. Sehr rauschhaft, viel Geld spielte eine Rolle. Dieser Mäzen Hubert Burda, wo es völlig egal war, dass er die Verleger der Bunten Illustrierten oder der Super Illu war, der lud dann auf den Mont Ventoux ein, mythische Petrarca-Orte. Und das ist schon ein Blick über die Jahrzehnte, wie sich auch die Schriftstellergesichter ändern, wie sich die Art und Weise ändert, wie man sich begegnet. Und vor dem Hintergrund der Landschaften und des Alterns des Protagonisten Peter Handke hat man da schon so etwas wie eine visuelle Literaturgeschichte.
Helmut Böttiger hat uns Isolde Ohlbaums neues Buch vorgestellt zu Peter Handke, ein Langzeitporträt 1975 bis 2024. Erschienen ist das Buch beim Schirmer Mosel Verlag. Es hat 248 Seiten und kostet 39,80 €. In 10 Tagen will Donald Trump mit seinem Friedensrat über die Zukunft von Gaza beraten. Was genau da in der Region anders machen will als die Vereinten Nationen, ist aber offen. Auch wenn in Gaza das Nötigste wieder aufgebaut werden kann, sind die Menschen von wirklichem Frieden und Versöhnung weit entfernt. Umso erstaunlicher ist es, wenn ein Dichter den Versuch unternimmt, wie Hussam Maruf, Direktor des Verlags Gaza Publications. In seinem neuen Gedichtband, da schreibt er über seine Erfahrungen im Gaza-Krieg und er hat das Buch ganz bewusst in einem israelischen Verlag in Jaffa veröffentlicht, auf Arabisch und auf Hebräisch. Ihm sei es wichtig, meinte er bei der ersten Lesung, dass der hebräische Leser das Leid der Palästinenser zumindest für einen Moment, eine Minute oder wenige Sekunden durch eine Zeile in einem Gedicht nachempfinden kann. Über den Versuch eines zählen israelisch-palästinensischen Dialogs berichtet unser israelischer Autor Igal Avidan.
An einem winterlichen Abend stand die israelische Verlegerin Ayat Abu Shmes auf der Bühne eines vollen Theatersaals. Sie stellte dort das neue Buch des in Gaza lebenden Dichters Hussam Maruf vor. Die Buchvorstellung fand in Israel statt, im Jaffa-Theater. Sie begrüßte auf Arabisch und Hebräisch.
Gott sei Dank findet dieses Ereignis endlich statt. Herzlich willkommen. Das ist eines meiner wichtigsten und schwierigsten Projekte.
Auf der großen Leinwand verfolgten die über 100 Zuhörer die Gedichte von Hussam Maruf auf Hebräisch und Arabisch. Dann spricht der hagere und bärtige 43-Jährige in einem aufgezeichneten Video. Maruf rezitiert ins Handy sein Gedicht der Generalsuchtunterhaltung.
Weine nicht mit mir. Ich brauche nur eine Hand. Eine Hand, deren Finger ich zählen werde und die mich die trüben Zeiten vergessen lässt. Eine Hand, die mich trägt, als würde sie ein letztes Gebet für einen Ertrinkenden sprechen. Eine Hand, die Wasser aus dem Fluss schöpft und neues Leben schafft.
Dann schaut er direkt in die Augen seiner Zuschauer, die nur 65 Kilometer entfernt leben, aber in einer ganz anderen Welt. Wie kam es dazu, dass ein Dichter im abgeriegelten Gaza sein Buch ausgerechnet in Israel veröffentlicht? Verlegerin und Dichterin Ayat Abu Shmees.
Ich wandte mich an Hussam wenige Monate nach Kriegsbeginn, um ein Gedicht von ihm für einen Abend mit Autoren aus Gaza zu verwenden. Er stimmte zu. Unser Kontakt wurde enger, als wir verstanden, dass seine Mutter aus Jaffa stammt und meine Großmutter aus Gaza. Als Freunde schickten wir uns gegenseitig unsere digitalen Gedichtbücher und besprachen sie.
Ayat Abu Shmees leitet in Jaffa den kleinen Verlag mit an, auf Deutsch Explosives, wo Palästinenser und Israelis zusammenarbeiten.
Dann sagte er, er möchte sein Buch bei uns veröffentlichen. Ich habe es nicht geglaubt, dass er das Buch ins Hebräische übersetzen möchte. Dann erinnerte ich mich an eines unserer Gespräche. Da ich überwiegend auf Hebräisch spreche, schrieb ich ihm das hebräische Wort Yofi in arabischen Buchstaben. Als er mit Fragezeichen reagierte, entschuldigte ich mich dafür, dass ich ein hebräisches Wort verwendet hatte und erklärte, dass Yofi Schönheit bedeutet. Daraufhin schrieb er, er habe nichts gegen die hebräische Sprache oder Israelis, sondern nur gegen diejenigen, die die Verbrechen gegen uns begehen.
Der zweifache Vater Hussam Ma'aruf schreibt in seinem neuen Gedichtband »Zweimal am Fluss weinen« über seine Erfahrungen im Gazakrieg. In der Einleitung erklärt er, wie es dazu gekommen ist.
Ich suchte nach meiner Stimme zwischen den Trümmern.
Hussam Ma'aruf beschreibt die ständige Präsenz des Todes in seinem Leben. Unsere vierwöchige Korrespondenz wurde vom wiederholten Internetausfall und seiner schweren Krankheit beeinträchtigt und war daher nur wenig ergiebig. Zum brisanten Thema Hamas sagte er der israelischen Zeitung Haaretz lediglich, wir sind nicht alle Hamas. Angesichts der Bedrohung durch die Hamas ist seine Vorsicht verständlich. Die Hamas lässt wiederholt Kritiker hinrichten. Dennoch sucht Hussam Ma'aruf den Dialog mit jedem Leser in Israel.
Und nachdem er die Gedichte gelesen hat, wird er sich vielleicht fragen, kann all das zu Gerechtigkeit führen? Zu Frieden?
Damit sind auch Leserinnen gemeint. Für die vier Lesungen in Jaffa, Haifa, Tel Aviv und Jerusalem musste der israelische Verlag bestimmte Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Ich habe keine einzige Lesung auf Facebook gepostet, weil ich Angst davor hatte. Wir wollten genau wissen, wer kommt. Und 90% der Zuhörer waren Freunde, Familienangehörige und Freunde von Freunden. Denn wir befürchteten Störungen von Rechtsextremisten oder der Polizei.
Die erste Auflage von Hussam Ma'arufs Gedichtband »Zweimal am Fluss weinen« ist schon fast ausverkauft, sodass der kleine Verlag bereits eine neue vorbereitet. Zudem überlegt man bei Mit-An, eine zusätzliche Ausgabe auf Englisch, Französisch und Deutsch zu veröffentlichen.
Igal Avidan über die Buchpremiere des palästinensischen Dichters Hussam Ma'aruf.
Straßenkritik.
Ich bin der Daniel Santos, habe lange Zeit in Berlin gelebt und habe deshalb auch das Buch Mazar Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin gelesen. Das Buch handelt von einer Künstlerin, die ihren Lebensunterhalt nicht durch Kunst alleine stemmen kann, weshalb sie eine Ausbildung zur Fußpflegerin macht. Und dieses Buch enthält im Wesentlichen Kurzgeschichten von Kunden dieser Fußpflegerin. Das Buch hat mir besonders gut gefallen, weil es eben witzige, kurzweilige Geschichten sind. Eine Geschichte erzählt von einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter, wie er immer noch in der alten Zeit lebt und alle mit Kameraden und Kameradinnen anspricht und immer noch diese Hierarchien überall sieht und auch so diesen Kontakt mit der Fußpflegerin eben handhabt.
Daniel Santos liest in Pfaffenhofen Marzahn Mon Amour, Geschichten einer Fußpflegerin von Katja Oskamp, erschienen beim Suhrkamp Verlag als Taschenbuch für 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Thorsten Nagelschmidt, ich bin Schriftsteller und ich habe ein Buch mitgebracht von Jörg Fauser, nämlich Rohstoff. Rohstoff ist ein autofiktionales Buch, würde man heute sagen. Ich weiß nicht, ob man den Begriff schon benutzt hat, als das Buch 1984 zum ersten Mal erschienen ist, von Jörg Fauser. Es behandelt so die späten 60er und dann so die frühen 70er Jahre in Deutschland. Es ist ein Buch über eine Schriftstellerwerdung. Also der Ich-Erzähler Harry Gelb, heißt er in dem Buch, möchte schreiben, hat mit vielen Sachen zu kämpfen, muss von der Sucht loskommen, ist so erst irgendwie im Cut-Up unterwegs, macht also sehr experimentelle Literatur. Er kommt aus der Türkei zurück, ist in Berlin kurz, ist dann in Göttingen, ist dann einen großen Teil des Textes in Frankfurt. Das sind auch die Stationen von Jörg Fauser in seinem Leben. Es ist aber auch, und deswegen schätze ich dieses Buch so sehr, eine Beschreibung der Nachkriegs-BRD. Also man fühlt und riecht wirklich, was das für eine Republik war. Und das sickert da eigentlich so durch aus jeder Seite eigentlich raus. Ich habe die letzten 4 Jahre meinen neuen Roman geschrieben, Soledad, der eben unter anderem auch in einer ähnlichen Zeit spielen. Und da habe ich mich dabei ertappt, dass ich Rohstoff ein paar Mal wieder aus dem Regal gezogen habe. Also ich habe das Buch schon ein paar Mal auch am Stück gelesen. Alle paar Jahre lese ich das mal wieder. Viel öfter kommt es aber vor, dass ich es irgendwie aus dem Regal nehme, irgendwas nachgucken will, dann hängen bleibe und dann doch wieder 3 Kapitel irgendwie auf einmal gelesen habe, so mittendrin. Ich wollte da wirklich mich inspirieren lassen, einfach so ein bisschen so diesen Vibe nochmal atmen. Wie ist es eigentlich 1974 irgendwo in Bornheim im Stehausschank irgendwie zu stehen. Jetzt kommt in meinem Text gar kein Stehausschank vor und es ist auch ein ganz anderes Buch. Aber trotzdem ist man sofort wieder in diesem Sog. Und das Buch hat einen wahnsinnigen Sound. Also Jörg Fauser sowieso. Nicht alle Texte von ihm sind so gut gealtert. Aber ich glaube, Rohstoff ist wirklich ein Buch, was bleiben wird. Und falls die Leute in 100 Jahren noch lesen, kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich auch Rohstoff noch lesen.
Thorsten Nagelschmidt über Rohstoff von Jörg Fauser, ein Buch seines Lebens. Und Thorsten Nagelschmidt hatten wir gestern zu Gast hier im Deutschlandfunk Kultur mit seinem neuen Roman Soledad. Der ist auch gestern erschienen und das Gespräch über diesen neuen Roman, das finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder in der Deutschlandfunk-App.
Und das war mein Kollege Frank Mayer, der das Gespräch mit Thorsten Nagelschmidt geführt hat. Und das lohnt sich wirklich nochmal nachzuhören.